Willkommen zur 531. Ausgabe des Sneakpods. Wir sind in den 50er Jahren in Hollywood unterwegs und besprechen dort für euch den Film Trumbo. Als gejagte Kommunisten fällt mir jetzt nichts weiter zur Anmoderation ein, außer euch Claudia Nördinger vorzustellen.
Hallo. Und auf der anderen Seite des Mikrofons Comrade Stefan Giesbert.
Das ist richtig. Hallo. Mehr, was ich sagen wollte. Ach hey, die Sendung fängt ja schon gut an. Was ein Glück, hast du Filme gesehen und kannst auch intensiv über diese sprechen. Der erste ist, wie gesagt, Trumbo. Worum ging's?
Richtig. Der Film Trumbo ist aus dem Jahr 2015, bei uns 2016 gelaufen. Die Hauptrolle wird gespielt von Bryan Cranston, der hier den berühmten Hollywood-Drehbuchschreiber Dalton Trumbo spielt, also den es auch wirklich gab. Insofern ein Biopic, wobei sich der Film wohl einige Freiheiten nimmt. Die Geschichte von Trumbo ist eine wirklich faszinierende und an sich schon dramatische, also die muss man gar nicht zusätzlich dramatisieren, weil Trumbo in den 40er Jahren eben, also sozusagen der heißeste Scheiß in Hollywood war, also war wirklich sehr, sehr erfolgreicher Drehbuchschreiber. Und dann kam eben diese ganze McCarthyism, irgendwie Commission of Un-American Activities, die eben auf Kommunisten hart Jagd gegangen sind und eben versucht haben, die kommunistische Unterwanderung von Hollywood der entgegenzuwirken. Und da waren dann eben plötzlich eine ganze Menge Leute auf der schwarzen Liste oder damals wurden ja dann auch die berühmten Hollywood Ten wurden ins Gefängnis gesteckt, eigentlich für nichts anderes, als dass sie Mitglieder der Kommunistischen Partei waren. Und das war Trumbo eben auch. Und er ist eben damals, ich glaube, für 11 Monate ins Gefängnis gesteckt worden und danach hatte er eben Arbeitsverbot. Er durfte dann nicht mehr als Drehbuchschreiber tätig sein, hat dann allerdings über die Jahre viele Filme geschrieben, die dann zum Teil unter dem Namen von anderen Drehbuchschreibern eben unters Volk gebracht wurden und zum Teil eben auch sehr, sehr erfolgreich waren. Und dann hat er sich auch so verschiedene Namen quasi zugelegt. Also er hat sich dann diverse Identitäten zugelegt, um eben doch in der Lage zu sein, zu arbeiten und gleichzeitig eben auch diese schwarze Liste zu untergraben. Und und er hat dann eben zum Beispiel für Roman Holiday, Ein Herz und eine Krone, das was ja ein Lieblingsfilm, absoluter Lieblingsfilm von mir ist, also seit 30 Jahren würde ich sagen, unter meinen Top 5 oder sowas. Dafür hat er einen Oscar gewonnen damals, aber den hat eben dann erstmal der gewonnen, dem er das Drehbuch gegeben hat.
Und so, weil er hat der quasi geschrieben und einfach weitergegeben.
Ja, genau. Also der hat einem befreundeten Drehbuchschreiber, der eben nicht auf der schwarzen Liste hat er gesagt, hat er dieses Drehbuch gegeben, hat gesagt, hier, das verkaufst du jetzt unter deinem Namen. Und dann hat dieses Drehbuch einen Oscar gewonnen. Also so gesehen schon eine eben wirklich spektakuläre Geschichte, die auch, wo man zum Teil, also mir zumindest ging das so, ich weiß schon ein bisschen was über McCarthyism und so, diese ganze Sache, aber in den Details war es dann zum Teil auch so, dass ich dachte so, boah, dass ich das nicht wusste, ist schon krass eigentlich. Insofern, das ist wirklich eine spektakuläre Geschichte. Das Seltsame an dem Film ist, dass man das Gefühl hat, dass er es zum Teil weniger spektakulär macht, als es eigentlich ist. Weil dieses ganze System, wo eben Leute an den Rand des Ruins gebracht wurden, eben durch diese Arbeitsverbote und diese Jagd auf Leute, die man eben als sozusagen Staatsfeinde bezeichnet hat und so weiter. Das ist ja, war ja ein mörderisches System und sowas. Und in dem Film hat man immer so das Gefühl, ja, es ist schon ein bisschen hart für ihn und es gibt auch ein paar Probleme und sowas, aber er ist eben in gewisser Weise so überlegen, dass ja, dass es halt letztendlich nur eine Frage der Zeit ist oder sowas. Also man hat irgendwie nur an ganz wenigen Stellen mal wirklich das Gefühl von, ja, von der Ungeheuerlichkeit von dem, was da passiert. Insgesamt ist der Film so sehr freundlich. Also irgendwie hat er so was Leichtes, was irgendwie gleichzeitig zu dem Thema vielleicht auch gar nicht so passt oder so. Ich glaube, dass er das bewusst macht, weil der Film will, glaube ich, so eine Spritzigkeit haben, die zu dem passt, was Trumbo geschrieben hat, weil er eben viele Filme geschrieben hat, die auch, die eben auch so einen Witz haben und sowas. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass das einfach nur ein Versagen ist, aber ich finde es trotzdem, glaube ich, ein bisschen eigenartig. Also ich finde es ein bisschen eigenartig, dass so eine dramatische Geschichte dann letztendlich so ein bisschen weichgespült daherkommt. Hm. Der Film, also ich finde, der Film hat viel, der ist unterhaltsam, er ist relativ lang, also knapp über 2 Stunden. Ich finde, das macht sich auch bemerkbar. Er hat viel Charmantes in der Ausstattung, viele der Darsteller. Man hat dann natürlich auch so, treten verschiedene sehr berühmte Persönlichkeiten auf und so. Und das ist ganz lustig gemacht und so. Bei Bryan Cranston habe ich natürlich das Problem, dass ich kein Fan von ihm bin, ehrlich gesagt. Und ich weiß, dass viele das unglaublich finden und so, weil ich natürlich, mir ist bekannt, dass er sehr, sehr populär ist und sowas. Er wurde ja auch für diesen, für diese Darstellerleistung wurde er für einen Oscar nominiert und so.
Ja, das ist schon krass.
Was mir nicht gefällt an ihm und auch in diesem Film nicht gefällt, ist, ich finde, bei ihm sieht Schauspielerei immer wie Arbeit aus. Also irgendwie, finde ich, hat das immer was Angespanntes bei ihm. Und in diesem Film finde ich das sogar besonders extrem, weil ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass er eine sehr gute Imitation macht von einer bekannten Persönlichkeit, was es ja auch ist. Aber mir ist in einem Biopic immer lieber, wenn ich das Gefühl habe, also wenn ich das vergessen kann und wenn ich einfach nur die Figur sehe und nicht die ganze Zeit so diesen Gedanken habe, so, oh, ist das gut gemacht oder so. Und in dem Fall ist es ja sogar absurd, weil Trumbo mir ja nicht auf eine Weise bekannt ist, dass ich die ganze Zeit diesen Abgleich vornehmen müsste. Aber trotzdem ging es mir ein bisschen so, dass ich immer dachte, so, er ist halt wie jemand, so, der einen Akzent spielt und der irgendwie bestimmte Manierismen spielt und sowas. Und also ich habe das so empfunden, dass das sehr sichtbar ist. Nicht schlecht gemacht, aber mir zu sichtbar. Und ich habe dann, vielleicht ist es auch, weil ich eben jetzt noch so unter dem Eindruck stehe von zum Beispiel Phantom Thread, Daniel Day-Lewis, diese Gelassenheit, mit der eine Rolle voll ausfüllt eben. Und das ist eben, sehe ich bei Bryan Cranston eigentlich überhaupt nicht. Ich finde, es ist immer so ein bisschen. Also ich spüre so eine Anspannung und mich spricht das nicht an. Vielleicht ist das einfach eine Geschmacksfrage.
Ja, nee, aber ich kann schon ziemlich gut verstehen, glaube ich, was du meinst. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, der spielt jetzt und man sieht ihm an, dass er spielt, weil er nicht er selber ist oder quasi überzeugend der Charakter ist. Die Jenny hat irgendwie die letzte Woche ein paar sehr alte Filme aus den 30ern geguckt und da waren ein paar Schauspieler dabei. Vielleicht war die Rolle auch so angelegt, weil ich habe nur irgendwie mit einem halben Auge oder Viertelauge zugeguckt, die auch so ganz übertrieben geschauspielert haben, die da wie also festgenagelt standen und sich komisch bewegt haben und ganz fürchterlich gesprochen haben, auch so angestrengt. Also das ist
ja, also ich finde, es gibt natürlich diese Fälle, wo du einfach sagst, das ist jetzt schlecht gemacht dann so und so. Also eben, das ist einfach nicht überzeugend und so. Und das würde ich eben hier nicht sagen. Ich hatte immer das Gefühl, es ist gut gemacht. Es ist irgendwie handwerklich gut gemacht. Mhm. Aber mir ist es zu angespannt. Ich finde das schwer zu erklären, wie ich das meine. Und es ist vielleicht auch so ein bisschen, das ist vielleicht auch sehr subjektiv oder so. Aber mir ging das auf jeden Fall so. Ich habe so eine Anstrengung wahrgenommen. Und das ist aber generell ein Problem, was ich mit Bryan Cranston häufig habe und was auch dazu, also Teil meines Problems mit ihm ist. Trotzdem, das entwertet den Film nicht. Und ich habe im Übrigen auch über diesen Film mit ein paar anderen Leuten gesprochen, die das nicht so empfunden haben. Insofern, ich möchte gleich sagen, das ist jetzt nicht quasi das ultimative Urteil, sondern das ist meine Empfindung. Ich finde halt, also zum Beispiel seine Tochter in dem Film wird ab einem gewissen Alter gespielt von Elle Fanning. Und ich finde, gerade in den Szenen mit ihr ist mir das sehr aufgefallen, weil sie, so jung sie ja ist, ich weiß nicht, wie alt die jetzt ist, inzwischen in den 20ern oder so oder Anfang 20, finde ich, hat so eine natürliche Gelassenheit in ihrer Art zu spielen. Also sie ist einfach meiner Meinung nach eine natürlich charismatische Darstellerin, die nicht so arbeitet. Und da fand ich eben zwischen den beiden ist es mir immer extrem aufgefallen, dass ich das so empfinde. Mhm. Es gibt einige, also wirklich einige sehr, sehr gute auch Darstellerleistungen ansonsten in dem Film. Und wie gesagt, ich finde auch, dass Bryan Cranston, dass das keine schlechte Darstellerleistung ist. Es trifft vielleicht einfach nicht so meinen Geschmack. Mhm. Eine Leistung, die ich aber sehr interessant fand, war auch noch, und da habe ich eben auch mit jemand anderem noch drüber gesprochen, es wird ein Schauspieler, spielt so eine etwas größere Nebenrolle, also der ist auch ein Schauspieler in dem Film, und der wird gespielt von Michael Stuhlbarg, den man auch so, das Gesicht kennt man. Und ich habe mit jemandem drüber geredet, der gesagt hat, diese Darstellerleistung hat keine Ähnlichkeit mit dem, wie der Schauspieler, den er spielt, wirklich war. Und trotzdem würde ich sagen, das war mir eigentlich in dem Fall egal, weil ich das Gefühl hatte, diese Figur ist so schlüssig und funktioniert so gut in dem Gefüge des Filmes, dass es mir eben ehrlich gesagt wichtiger war, dass die Darstellerleistung in sich absolut schlüssig ist, als dass irgendjemand perfekt abgebildet wird. Und ich glaube, genau das, ein bisschen mehr davon hätte ich mir für den Trumbo gewünscht. Ja.
Okay.
Aber insgesamt würde ich sagen, interessanter Film, der eine interessante Geschichte erzählt. Er ist nicht zu hart auf jeden Fall, erst recht nicht für das, was er erzählt. Und er ist auf jeden Fall gut geschrieben und gut gemacht und sowas. Also ein Film, den man sich auf jeden Fall sehr gut anschauen kann.
Ja, könnte aber aufregender sein, wenn ich hier richtig verstanden habe.
Also ich finde ja. Aber ich würde eben nicht sagen, also das, was ich versuche zu sagen, ist, er ist nicht schlecht gemacht im Sinne von nicht aufregend genug, sondern ich glaube, es wurden bestimmte Entscheidungen getroffen, das so zu erzählen. Und ich respektiere das auch, aber ich könnte mir einen anderen Film vorstellen über die gleiche Geschichte, der mich etwas mehr begeistert, aber das ist auch wieder das alte Problem. Das habe ich ja jetzt auch schon in den letzten Monaten so häufig gesagt. Das ist diese Sättigung, die ich irgendwie verspüre, was solche guten, konventionellen, irgendwie, ja, auch von der Geschichte her vielleicht wichtigen Filme angeht und so, die aber nichts machen, was so ein bisschen mutig ist oder aufregend ist oder sowas. Und wo ich eben inzwischen das Gefühl habe, so, ach, das ist ja immer alles nett, aber wie viele von dieser Art von Filmen will man sich denn noch für den Rest seines Lebens anschauen? Und ich schaue mir die dann an und denke mir so, okay, ich finde das, respektiere das alles, aber ich würde vielleicht lieber was sehen, was ein bisschen mutiger ist. Und in diesem Fall ist auch so, der Film erinnert dich natürlich an alle möglichen alten Filme, weil er ja ständig die erwähnt oder sie behandelt oder so. Und dann ging es mir natürlich zum Teil auch so, dass ich mir halt gedacht habe, okay, ich würde jetzt lieber nochmal Roman Holiday schauen oder Spartacus oder sowas als diesen Film. Das ist natürlich auch so ein Problem. Bei einem Film, der ständig riesen Filmklassiker erwähnt, na gut.
Ja. Ja, und ist natürlich auch das Problem, wenn man einfach schon ein gewisses Repertoire an gesehenen Filmen hat.
Ja, aber auch das, glaube ich, ist schon eine Präferenz. Also das ist ja auch ich bin ja auch nicht so ein Tom Hanks-Fan, genau aus demselben Grund. Also weil der für mich einfach der Meister genau dieses Faches ist, von gut gemachten Filmen mit einer wirklich erzählenswerten Geschichte, die irgendwie, also wo einfach was alles in jeder Hinsicht absolut kompetent und erzählenswert ist und so weiter. Wo ich aber dann immer so denke, so, ich hätte es gern ein bisschen aufregender. Ja, das ist auf jeden Fall Geschmackssache. Und ja, ja. Genau. Und Trumbo, ich würde sagen, ich gebe dem 7 Punkte und das ist schon eine Empfehlung.
Okay.
Ja.
Also 7 Punkte kann man dann gut gucken. Trumbo. Wo hast du ihn geschaut?
Auf Amazon.
Amazon. Okay. Das heißt, wenn ihr, liebe Hörer, den jetzt auch schauen wollt und ihr zufällig Amazon Prime habt, dann könnt ihr ihn dort kostenlos schauen und sonst kann man ihn sich sicherlich mieten. Das bringt uns zum nächsten Punkt, direkt ohne Überleitung, nämlich zur Droge der Wahl. Was hast du? Hast du was am Start?
Ja, ich trinke natürlich wieder Wasser. Es tut mir so leid. Was trinkst du denn?
Ich bin genauso aufregend. Ich habe mir heute Morgen zum Frühstück das Karfreitagsessen fertig gegessen. Also ich habe ein spätes Frühstück gehabt und habe dann gebratene Nudeln mit einem leckeren Lachs gehabt. Mm. Aber irgendwie, also entweder war es einfach zu viel und ich habe mir dadurch den Magen verdorben, aber ich habe den ganzen Tag so mit so Magen, fühlt sich nicht ganz so wohl an, zu kämpfen. Und ja, deswegen denke ich, ist vielleicht jetzt Alkohol hinterher schütten. Also entweder macht es alles total super oder wir brechen die Sendung ganz früh ab. Und dann nehme ich Wasser.
Gut.
Ja. Mhm. Du hast aber noch weitere Filme geguckt. Du hast nämlich schon vor ein paar Wochen mal angekündigt.
Monaten eher, ja.
Monaten, ja. Monate sind ja auch nur viele Wochen. dass du über, wie hast du es gesagt, Schweinkram reden möchtest.
Genau.
Weil du da einige Filme gesehen hast von einem polnischen Regisseur. Deswegen sprechen wir heute über Unmoralische Geschichten und La Bête.
Genau so ist es. Ja. Ja, wie gesagt, schon vor längerer Zeit angekündigt, auch schon vor längerer Zeit gesehen, habe ich mich diesen zwei Filmen des ursprünglich polnischen Regisseurs Walerian Borowczyk gewidmet, der eine ganz interessante Persönlichkeit war. Also er ist 88 gestorben. Er ist relativ früh, ich glaube Ende der 50er, nach Frankreich ausgewandert und hat dann erstmal eine Reihe Kurzfilme gemacht, die so, auf jeden Fall so surreal, sehr abgefahrenes Zeug, gut eben so 60er Jahre Optik auch, sehr coole Sachen. Sehr viele von denen findet man im Internet kostenlos zum Anschauen. Also lohnt sich. Es gibt auch, also über einen dieser Kurzfilme hat Terry Gilliam auch mal gesagt, dass es für ihn einer der 10 besten animierten Filme aller Zeiten ist. Also es ist auf jeden Fall, Borowczyk wurde damals eben auch gehandelt als sozusagen ein Sensationstalent. Und dann ist der eben Ende der 60er, hat er dann angefangen mit seinen ersten Spielfilmen, hat dann ein paar gemacht, die von der Kritik auch sehr positiv besprochen wurden und so. Und man kann dann sagen, so Anfang der 70er wird dann der Anteil von Sachen, die schon relativ stark ins Pornografische gehen, immer stärker in seinen Filmen. Und dann ist er eigentlich nach so einer Zwischenphase, wo er pornografische Filme sozusagen mit künstlerischem Anspruch noch gemacht hat, ist er absolut in den Soft-Porno-Bereich abgedriftet und hat dann wohl auch ganz minderwertiges Zeug gemacht. Also seine Karriere ist irgendwie nicht dorthin gewandert, wo man das jetzt vielleicht erwartet hätte nach den Anfängen und dem, was man ihm so zugetraut hat. Und ich habe jetzt zwei Filme im Prinzip aus dieser Mittelphase, also wo er schon dann im Pornografischen unterwegs war, aber eben immer noch so, das schon so Kunstfilm noch ist oder so Arthouse-Film. Und die gehören auch zusammen, also der die unmoralischen Geschichten oder Contes immoraux. Das ist ein Episodenfilm. Und ursprünglich sollte das, was dann später La Bête, also das Biest wurde, sollte auch eine Episode in diesem Episodenfilm sein. Aber das wurde dann quasi ausgekoppelt und zum eigenen Film gemacht. Aha. Und es ist so, dass in unmoralische Geschichten haben wir 4 Episoden, die sich schon mit so Tabubruch beschäftigen. Also es fängt relativ harmlos an, wo es eben um den Verlust der Jungfräulichkeit geht. Es geht um Masturbation und dann irgendwie so die Schnittstelle zwischen Blutlust und Sexualität und Inzest und so weiter. Die Episoden sind alle in unterschiedlichen Zeiten lokalisiert, also gehen zurück in der Zeit. Die erste ist noch so in der Gegenwart der 70er Jahre und dann geht's immer weiter zurück bis zu irgendwelchen mittelalterlichen Päpsten, was auch immer. Also bewegen uns durch die Geschichte. Und eigentlich steht immer im Mittelpunkt der Episode eine Frau. Es gibt sehr viel, meistens sehr junge Frauen. Es gibt sehr viel nacktes Fleisch zu sehen. Eigentlich nur von den Frauen. Da sieht man, wir sind in den 70ern. Das ist vielleicht heute nicht mehr so ganz so zeitgemäß. Mhm. Das, was ich jetzt irgendwie erstaunlich fand oder für mich war es letztendlich auch interessant zu sehen, wie man mit so einem Film umgeht heute. Also gerade auch vor dem Hintergrund, ja, dass sich natürlich die Zeit ein bisschen geändert haben. Und ich finde es ganz interessant, letztendlich ist der Film nicht annähernd so provokativ, wie man vielleicht denken würde. Oder er ist nicht so, also zumindest mir ging es so, dass ich ihn nicht, also er hat mich nicht verärgert oder sowas. Er ist auch nicht direkt, also wenn man jetzt sagt Pornografie und es gibt viel nacktes Fleisch und sowas, er ist nicht, also zumindest ich habe ihn nicht als irgendwie stimulierend empfunden, sondern er ist sehr stark ein Kunstfilm eben. Also er hat so eine schöne Optik, 70er Jahre Optik auf jeden Fall, das ist ja ein bisschen Geschmackssache, hat eine relativ langsame Erzählweise und ist schon so interessant, aber er ist auf jeden Fall Kunstfilm interessant. Also er ist nicht so pornografisch. Also wenn man den Film jetzt sich anschaut und denkt, man kriegt jetzt irgendwie in erster Linie Pornografie, dann wird man wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht sein. Dann ist er einem wahrscheinlich zu arthausig. Mhm. Ich finde, dass vieles daran ein bisschen zweifelhaft ist und auch nicht so spannend vielleicht. Also ich würde in Frage stellen, dass er so ganz geglückt ist. Der zweite Film, also das Ausgekoppelte, also La Bête, ist auf jeden Fall würde ich sagen, der interessantere und der bessere Film von den beiden. Das ist eine vollkommen absurde Geschichte von einer jungen Engländerin, die verheiratet werden soll mit so einem sehr eigenartigen, irgendwie adligen jungen Mann, der ja, seine Familie hat so eine Geschichte von das ist so ein bisschen unklar. Also es gibt da irgendein Biest, was in den Wäldern Frauen angreift und vergewaltigt, aber zum Teil auch so zu ihrer eigenen Freude. Das ist also eben so ein Randbereich, um den es da schon auch geht in dem Film. Und dann ist letztendlich auch so ein bisschen unklar, es erscheint so, als ob dieser junge Mann quasi so dieses Erbe von diesem Biest antritt oder sowas. Es ist sehr vieles daran, es ist unklar, was ist wahr, was ist Traum, was ist Vorstellung, sexuelle Fantasie von eben dieser jungen Engländerin möglicherweise. Der Film ist sehr explizit zum Teil. Also es ist wirklich so, wer jetzt empfindlich ist, sollte sich den vielleicht nicht anschauen. Vor allen Dingen ist er auch ziemlich explizit, was sexuelle Handlungen mit diesem Biest angeht. Und wir reden hier wirklich von irgendwie so einem komischen, haarigen, Gorilla-Kostümartigen Nagetierviech. Sehr eigenartig.
Okay.
Also, der Film ist außerordentlich eigenartig und ein bisschen verstörend auch. Mhm. Aber nicht schlecht, finde ich, ehrlich gesagt. Er sieht wiederum auch sehr gut aus. Ich finde, er ist gut erzählt, sehr effektiv, diese Unsicherheit, ob wir uns im Traum oder in der Wirklichkeit befinden. Und ich finde, ich lese den Film letztendlich so, dass es eine Parabel über naja, sexuelle Fantasien von einer jungen, unerfahrenen Frau ist. Und ich finde ihn irgendwie gelungen. Ich weiß nicht, ob ich ihn jemandem empfehlen würde, ehrlich gesagt, weil so vieles daran so anstößig und zweifelhaft ist. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie ein interessanter Film.
Okay.
Ja.
Also dieses, man hat ihn gesehen, man kann darüber reden, ist dann eben das, was man auch, jetzt weiß ich nicht, wo ich hin wollte.
Also ich finde auch, dass das Beast oder Bat eher, also wenn man das jetzt als Pornografie anschaut, ist das effektiver als unmoralische Geschichten. Also es ist schon ansprechender, auch sexuell. Mhm. Aber es ist auch auf jeden Fall ein Kunstfilm. Also es ist jetzt auch nicht in erster Linie Pornografie, meiner Meinung nach. Okay. Ja, auf jeden Fall interessant. Also das ist ja so ein bisschen so, man taucht da eben ab in eine Zeit, die eben einfach vor unserer Zeit ist und so ein Film, eine Filmtradition, mit der ich auch nicht vertraut bin.
Mhm.
Und aber ich finde schon, ich habe das durchaus mit Gewinn gesehen. Also kann nicht sagen, dass ich das jetzt bereue, dass ich zumindest den angeschaut habe. Und mich interessiert jetzt nach wie vor eben vor allen Dingen diese zwei Filme, die Borowczyk früher noch gemacht hat, die eben quasi noch so, bevor er so richtig in die pornografische Richtung angeht, die eben doch relativ positiv besprochen wurden. Das würde mich schon noch interessieren, die anzuschauen. Also ich sehe auf jeden Fall auch in diesem Film noch, was quasi als so große, also dieses große Talent, was da schon da war. Ja, und dann wird es halt hinterher offensichtlich immer noch ein bisschen problematischer. Ja, interessanter Film. Also La Bette kann man sich mal anschauen. Ist nicht so ganz leicht zu finden. Also ich habe ihn letztendlich auf DVD bestellt. Also, ja.
Wie bist du auf den aufmerksam geworden? Hast du über den Regisseur gehört oder Filmclub oder wie war das?
Ja, genau. Also es war in meinem Filmclub so, dass irgendjemand, also einer unserer Clubmitglieder hat irgendwann, ich glaube eigentlich, um den Club so zu provozieren, hat der Valerian Borowczyk als Thema für eine Woche vorgeschlagen. Und ich weiß nicht, die Leute haben dann aus Neugierde wahrscheinlich, haben sie das gewählt. Und dann hat sich aber relativ schnell rausgestellt, dass nur ganz wenige Filme eben zu streamen sind oder leicht zugänglich sind. Und für die Briten war das dann unmoralische Geschichten. Und unser Film der Woche, über den wir dann gesprochen haben, war unmoralische Geschichten. Und ich und noch ein anderer, wir haben dann eben noch La Bette uns angeschaut. Und ich finde eben doch, dass es deutlich der bessere Film ist. Also unmoralische Geschichten war damals recht erfolgreich an den Kinokassen, weil es halt so ein bisschen so ein Skandalfilm war. Aber ich glaube letztendlich, dass manche Leute, die damals da ins Kino gegangen sind und gedacht haben, sie sehen jetzt was ganz Skandalöses, möglicherweise sogar enttäuscht waren, weil er eben diese langsame Arthausigkeit hat.
Mhm.
Und also La Bette ist der schockierendere Film in gewisser Weise. Und den habe ich dann eben jetzt dann mit der einen anderen Person, die den auch geschaut hat, wir haben dann noch drüber gesprochen. Aber so eine breitere Diskussion gab es darüber jetzt nicht. Aber ich finde ihn durchaus interessant. Also kann man sich anschauen, wenn man mit dieser 70s-Optik so ein bisschen was anfangen kann und grundsätzlich eben mit so einer Kreuzung zwischen Arthouse und Pornografie auch sich vorstellen kann, was anzufangen. Okay, dann wäre La Bette durchaus was man sich mal anschauen kann. Und wenn man sich das anschaut, dann würde mich sehr interessieren, was man darüber denkt. Insofern
ja.
Gerne E-Mails oder Kommentare zu.
Wie war die Stimmung bei euch im Filmclub? Also jetzt zu unmoralischen Geschichten?
Also ich würde sagen, erleichtert, weil, glaube ich, nach dem Vorschlag und dann als das gewählt war eben als Thema, haben viele gedacht, oh Gott, das wird schwierig für mich, weil das so überhaupt nicht mein Feld ist und ich finde das dann bestimmt ganz schlimm und irgendwie Pornografie aus den 70ern denkt man bestimmt auch, oh, okay. Aber letztendlich war es dann so, dass die meisten es eben nicht, also niemand hat sich irgendwie über den Film aufgeregt oder fand den irgendwie empörend oder sowas. Und die meisten waren, glaube ich, dann im Nachhinein erleichtert, besser damit zurechtgekommen zu sein, als sie vorher dachten. Ja.
Okay.
Ja.
Also moralische Geschichten und Labett und dann bitte in den Kommentaren.
Ja, oder per E-Mail. Auch okay.
Oder per E-Mail.
Wenn ihr das nicht, also wenn ihr nicht Pornografie in den Kommentaren diskutieren wollt. Ihr müsst ja nicht euren
Namen reinschreiben.
Genau.
Also ihr könnt euch ja alle so Hans nennen oder so.
Also ich habe überhaupt keine Probleme damit. Ich diskutiere das auch öffentlich.
Ja, macht auch nicht jeder, glaube ich.
Ja, aber auf jeden Fall eine Empfehlung von mir für jeden, der sich auch nur so ein bisschen dafür interessiert, wäre mal sich auf die Suche nach diesen Kurzfilmen zu machen oder nach ein paar von diesen Kurzfilmen. Ich werde auch mal schauen, ob ich was verlinken kann im Artikel, weil das fand ich wirklich sehr lustig und interessant, was ich mir da angeschaut habe.
Okay. Oh, ich bin gespannt. In unserem Dokument steht noch nichts. Nee, aber das kommt dann im Artikel. Kann ich dann in Ruhe nachgucken.
Genau.
Sehr schön. Ja, ich habe diese Woche nicht geguckt. Deswegen hast du jetzt noch einen Film auf der Liste. Du meintest, der gehört auch irgendwie in den Kanon im weitesten Sinne. Und zwar Valerie, eine Woche voller Wunder.
Genau. Das ist ein tschechischer Horror-Märchenfilm aus dem Jahr 1970. So tschechische Neue Welle passt sehr gut von der Optik zu dem, was Borowczyk auf jeden Fall macht. Da gibt's schon auf jeden Fall Verwandtschaften. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen vielleicht die etwas unschuldigere Version von dem, was Borowczyk macht. Aber es gibt da schon große Ähnlichkeiten. In Valerie geht es um ein junges Mädchen, die gerade so an der Schwelle zwischen eben Kind und Frau steht. Mhm. Und dann die Handlung ist eben so eine irgendwas so märchenhaft Dämonisches. Auch hier ist nicht so ganz richtig klar. Es passieren ihr einige Dinge. Sie wird, sie schläft und wacht und dann folgt sie jemanden und dann kommt ein Dämon und dann stiehlt ihr jemand Ohrringe und es ist so eine ganz verworrene Handlung und es tauchen Vampire und alles mögliche komische Gestalten auch und so. Also wir haben die ganze Zeit während des Films auch so ein Gefühl von, ist das jetzt wach oder Traum oder Fantasie, was auch immer. Und letztendlich lese ich auch diesen Film so ein bisschen, oder ich lese ihn als eigentlich Allegorie auf so sexuelles Erwachen. Aber in dem, was er zeigt, ist er sehr viel unschuldiger als Borowczyk. Also es gibt eine Szene, die ich durchaus problematisch finde. Die Hauptdarstellerin des Films war auch sehr jung, als sie das gespielt hat. Und wie sie da inszeniert hat, würde heute nicht mehr so gehen, meiner Meinung nach. Aber ansonsten ist der Film, also der ist nicht pornografisch und ist sehr viel zurückhaltender, aber es geht eben um, darum, wie sich das anfühlt, wenn man quasi Sexualität entdeckt, aber noch nicht so richtig weiß, was das ist oder was man damit will oder welche Rolle das mal spielen wird oder so. Und man fühlt sich bedroht und gleichzeitig irgendwie interessiert man sich dafür und fasziniert und alles gleichzeitig. Und das wird eben, also das wird gefasst in eine Horror-Märchenhandlung, die eben sehr verschlüsselt ist. Das Ganze sieht wunderbar aus. Es ist wirklich so schön. Es ist ein wirklich kurzer Film, 73 Minuten lang, und den gibt's kostenlos auf YouTube zu sehen. Oh. Also ich fand ihn wirklich schön. Er ist sehr seltsam. Er ist auf jeden Fall surrealistisch und so. Aber mich hat er wirklich begeistert. Also ich fand ihn wirklich sehr gut und interessant und so. Also wer sich von dem, was ich jetzt gesagt habe, auch nur ein bisschen angesprochen fühlt, würde ich empfehlen, den einfach mal anzuschauen. Wie gesagt, 73 Minuten kann man schon auch mal machen.
Die kann man ja locker mal eben weggucken. Ist der dann auf YouTube in Englisch oder Deutsch oder
Tschechisch? Ich glaube, es war original mit englischen Untertiteln, wenn ich mich richtig erinnere.
Okay.
Ja.
War gut.
Aber ich werde es verlinken auch. Ja. Also Valerie, eine Woche voller Wunder, fand ich sehr interessant und schön.
Mhm. Den hast du auch über den Filmclub gefunden, oder?
Ja, also es ging von derselben Person aus, die Borowczyk empfohlen hat. Das scheint so sein Spezialgebiet zu sein. Der hat diesen Film auch irgendwann mal empfohlen. Und eben wirklich diese, die Verwandtschaft, die sieht man ganz deutlich. Die Ästhetik ist eine ähnliche und das Thema ist auch ein ähnliches. Und dann eben diese sehr surrealistischen Elemente, das gehört schon alles in dieselbe Bewegung. Aber ich würde sagen, dass Valerie sehr viel, also eigentlich in sich geschlossen perfekter ist. Also es ist alles, was interessant ist an Borowczyk, wo man sagt, ich sehe das Talent und so. Also an Valerie, es kann natürlich sein, dass man das insgesamt nicht mag, aber ich finde eigentlich, dass der Film in sich, dass daran überhaupt nichts hätte ja besser gemacht werden können oder so. Der ist für sich, für genau das, was er machen will, ist er meiner Meinung nach eigentlich ein Meisterwerk.
Okay, krass.
Ein kleines Meisterwerk.
Ja, also das ist ja schon, das klingt sehr spannend.
Ja, ich glaube auch, wenn man sich ein bisschen mit Freud auskennt, kann man da einiges machen. Ja,
ja, sehr schön.
Jo, das wären meine eigentlich nicht so schweinischen Schweinekram-Empfehlungen.
Ja, Mann, oh Mann.
Jetzt habe ich das auch mal geschafft. Jetzt bin ich doch ganz froh.
Ja, also ich habe keine roten Ohren. Du?
Nein. Geht. Also ich habe überhaupt keine Probleme damit.
Ja, kann man ja locker drüber. Wer weiß, wie es unseren Hörern geht. Die laufen jetzt durch die Stadt und haben vielleicht ganz rote Ohren.
Ja, also wenn ihr Schweinekram-Empfehlungen habt, auch gerne in den Kommentaren.
Ja.
Bisschen interessant darf es halt sein, ja. Also.
Ja, genau. Nur den nächsten irgendwie Unterhosenfilm, das muss man dann nicht.
Nein.
Jedenfalls ist es, glaube ich, nicht so sneakball-tauglich.
Nein.
Ja, und dann haben sie doch noch einen Satz Dialog gehabt und dann sind sie. Oh nee. Nee. Gut, in der vergangenen Woche.
Ja.
Warst du ja nicht mit hier in der Sneakpot-Aufnahme, sonst wären wir sogar zu fett gewesen. Du warst nämlich im Urlaub.
Ja.
Hattest du ja vorletzte Woche schon angekündigt.
Ja.
Ihr wart ja auf Mallorca.
Genau.
Ich hab richtig abgespeichert.
Ja.
Die Lydia ist ja jetzt noch, ich weiß gar nicht, ob die schon öfter geflogen ist. Aber
ja, ist schon ein paar Mal. Also es war ja auch schon ihr drittes Mal Mallorca.
Ach so.
Es war mein, Max und ihr drittes Mal Mallorca. Wir sind alle drei vor 2 Jahren zum ersten Mal auf Mallorca gewesen.
Und das heißt, Fliegen macht dir nichts mehr groß aus?
Nee, Fliegen macht dir nichts aus. In diesem Fall war es ein bisschen schwieriger, weil sowohl Hinflug als auch Rückflug relativ spät am Abend war und sich auch ein bisschen verzögert hat. Und dann ging es halt sehr so in die Nacht hinein. Das ist natürlich mit einem dreijährigen Kind dann schon ein bisschen anstrengend. Aber sie hat eigentlich wirklich gut gemacht, also kann man nicht sagen. Und sie hat natürlich auch allen Umsitzenden dann die ganze Woche erklärt, wie das mit dem Fliegen ist und sowas. Und ja, ist Expertin, wie das halt ist bei einem Dreijährigen.
Ja, klar, die kennt sich ja dann aus, die weiß alles und auch bei der Sicherheitskontrolle und so.
Ja.
Fährt sie dann selber mit durch und so. Quatsch. Ja.
Jo.
Und sonst, wie ist das Wetter auf Mallorca? Noch besser als hier?
Frühlingshaft, also ist besser als hier auf jeden Fall. Wir hatten 2 Tage Regen, wo wir dann so Tropfsteinhöhlen und sowas angeschaut haben, was eigentlich auch ganz schön war. Und dann jetzt also seit Anfang der Woche wurde es dann eigentlich jeden Tag ein bisschen schöner. Und dann saßen wir schon so am Strand. Ich finde das ja schön, ich liebe ja die Hitze eigentlich nicht so. Mhm. Ich finde das ja prima, wenn man am Strand sitzen kann, auch über Mittag. Ohne sofort irgendwie einen Monster-Sonnenbrand zu bekommen oder einen Sonnenstich oder so.
Ja.
Und es einfach so quasi warm genug ist, sich da hinzusetzen und ein Buch zu lesen und aufs Meer zu schauen und so weiter. Also nicht so, dass man irgendwie eine Jacke anziehen muss oder so, aber eben nicht so heiß, dass du nur noch in Schatten willst und so. Das ist für mich eigentlich perfekt. Ich brauche nicht mehr Hitze.
Ja.
Und so war es eigentlich auch, ja.
Das geht mir auch so. Also das finde ich auch irgendwie die angenehmste Art, Zeit am Strand zu verbringen. Wir waren ja vor ein paar Jahren auch mal zum Radtrainingslager auf Mallorca und da hatten wir auch entsprechendes Wetter, dass wir nach dem Radfahren auch einfach an den Strand gehen konnten und ja, du hast ja deine kurzen Klamotten an und das geht schon und es ist so gerade die Grenze zwischen, ach, es ist noch schön warm und man friert vielleicht doch und wenn man dann doch ein bisschen zu lange in der Sonne hängt, wird es auch ein bisschen zu warm, aber finde ich auch dann ideal. oder so.
Ja, und gerade auch mit kleinem Kind ist es eben, wenn es nicht du dauernd so schreckliche Angst haben musst, dass die furchtbaren Sonnenbrand kriegen und so. Ja, wir waren auch im Meer, also wir gehen immer ins Meer, sowieso so, wir gehen immer schwimmen. In diesem Fall hatten wir sogar, weil gut, wir sind jetzt natürlich auch schon einige Male im März so Badeurlaub gewesen und so, und wir haben dann meistens doch unsere Shorties dabei. Allerdings Marc und ich hatten die jetzt nur einmal an und ansonsten war das nicht nötig. Also es war so, dass man zwar beim Reingehen ins Wasser etwas japst, aber dann, sobald man ein bisschen schwimmt, es eigentlich sehr gut aushalten konnte, was natürlich nichts daran ändert, dass die meisten Leute nicht schwimmen gehen und einen für verrückt halten. Wenn man da schwimmen geht, ist ja eigentlich immer so. Weil so.
Ja, gut.
Also Lydia ist, ja.
Solange es unter 35 Grad ist, halten einen, glaube ich, alle für verrückt, wenn man dann ins Wasser geht.
Ja, und die Lydia hat sich auch durchaus bereitwillig mit ins Wasser schleppen lassen. Wir haben die natürlich dann nicht irgendwie minutenlang voll eingetaucht, sondern immer mal so ein bisschen zappeln lassen. Und dann hat sie gequietscht und dann hat man gesagt, sollen wir rausgehen? Und dann hat sie gesagt, nein, weiter rein. Und dann, ja, also hat ihr okay, auch gut gefallen. Sie ist zwar am ersten Tag, ist sie von einer Welle im Sandspielen umgeschwemmt worden. Und dann hat sie erst mal gesagt, sie will nie wieder zum Meer. Da war es sogar ganz günstig, dass wir 2 Tage Regen hatten. aber nach den 2 Tagen hatte sie es dann vergessen und war hochzufrieden. Und dann, ansonsten ist sie auch mal auf dem Pony geritten und sowas. Also Lydia war im Himmel diesen Urlaub.
Oh.
Ja, vollkommen begeistert.
Ja, das ist doch aber cool. Also,
ja.
Ja, sehr schön.
Jo, so richtig Familienurlaub.
Ja, das ist doch gut. Ja, und jetzt in die Jahreszeit ist Mallorca halt auch toll. Hattet ihr also 4 Radfahrer da, wie sich das
an? Nee, also wir waren jetzt ja quasi so ganz, also der am östlichsten Zipfel der Insel.
Mhm.
Da war es jetzt nicht so mit dem Radfahren. Letztes Jahr waren wir um dieselbe Zeit in Alcudia und da war es ja, also es war irrsinnig, die Fahrradfahrerströme.
Mhm.
Insofern weiß ich nicht, ob das jetzt vielleicht nicht so die präferierte Ecke ist für Fahrradfahrer oder so, ich weiß nicht. Also ja, wir haben eigentlich nur wenige gesehen, also.
Okay.
Ist aber auch, die Straßen dort sind dafür nicht so gut ausgebaut wie in anderen Teilen der Insel und also ich glaube, es würde sich relativ unangenehm fahren.
Hm. Ja gut, dann verzichtet man da auch oft. Ich weiß, wir sind einmal in den Osten gefahren, aber ja, sind wir auch nicht so vielen Leuten begegnet. Also sicherlich werden da ein paar, der ein oder andere da rumgefahren sein, aber sonst.
Ja, genau. Also wir haben auch ein paar Fahrradfahrer gesehen, aber im Vergleich eben zu letztes Jahr, wo wirklich die Fahrradfahrerströme die Straße entlang gefahren sind, war das jetzt nichts eigentlich dieses Jahr.
Ja. Ja, ich sehe irgendwie auf Facebook jetzt von ganz vielen befreundeten Menschen, die dort dann dauernd, ja, hier den Berg hoch und jetzt sind wir da und morgen geht's da lang und so. Ach ja, alle auf Mallorca unterwegs zum Radfahren.
Ja, also letztes Jahr hat uns da auch einer vom Hotel erklärt, dass das irgendwie sozusagen das Hotelgeschäft in Mallorca total revolutioniert hat, weil eben dadurch nach vorn und nach hinten die Saison quasi um einen Monat verlängert wurde, dass die Fahrradfahrer eben genau diese Randzeit gerne mögen und so. Ja. Fand ich ganz interessant, dass das irgendwie quasi nach Jahrzehnten des Massentourismus in Mallorca trotzdem nochmal eine Riesenveränderung gebracht hat, dass sich das eben so durchgesetzt hat.
Mhm.
Ja.
Ja.
Jo. Also war wieder sehr schön.
Ja, hervorragend.
Nachdem ich ja erstmal Mitte 30 werden musste, um überhaupt mal nach Mallorca zu kommen, ja, hat sich das jetzt schon so ein bisschen etabliert.
Ja. Ich war, glaube ich, Mitte 20 das erste Mal da. Ja.
Tja, da kann der Bob ja nur lachen als Langzeit-Mallorca-Reisender.
Ist das wirklich so oft? Müssen wir ihn in der nächsten Sendung mal fragen.
Ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, der Bob war schon 50.000 Mal auf Mallorca.
Ja, ich irgendwie fährt er doch immer auch zur Fußball-WM, glaube ich, immer dahin. Da irgendwie so Sachen, ja. Das kann er dann in der nächsten Sendung in aller
Ruhe. Genau, befragen wir den Bob dann.
Erzählen, genau. Jetzt ist nämlich Ostern und da war er urlaubstechnisch auch unterwegs, aber das wird er sicherlich in der kommenden Woche erzählen.
Jo.
Und ja, bis dahin freuen wir uns auf Kommentare.
Genau.
Auf sneakpot.de oder auf Twitter oder auf Facebook oder wo kann man uns sonst noch erreichen? Machen wir Instagram? Nee, gell?
Nee. Ich glaube nicht.
Noch machst nicht. Du Instagram?
Nein, natürlich ja, nicht.
Sein können. Ich mache Instagram, aber ich gucke mehr, als dass ich also, Fotos poste. Ich poste
also Stefan, wie lange kennen wir uns denn? Wie wahrscheinlich ist das denn, dass ich auf Instagram bin?
Ja, aber ich will dann nicht sagen so, ja, nee, die Claudia macht das eh nicht. Und dann plötzlich kommst du um die Ecke und hast Instagram und ich stell dich wieder da als jemand, der das nie hätte.
Ja, aber ich bin so jemand, der sowas nicht hätte.
Ja, aber du überrascht uns ja dann doch immer mal wieder.
Ja, das stimmt.
Dann kommst du plötzlich mit was um die Ecke so, was? Okay, ja, siehst du.
Ja.
Genau.
Also nein, nicht auf Instagram.
Kein Instagram vom Sneakpot, aber sonst die anderen Quellen. Wisst ihr, wie uns erreicht.
Da findet ihr uns.
Genau.
Alright. Bis dann Happy Easter und so. Und
das ist schon rum. Ja.
Das ist schon rum. Ja.
Bis nächste
Schön
Woche.
War's. Fress nicht so viel Schokolade. Tschüss.
Tschüss.
Jo.
Boah, wir sind rausgekommen. Aus
ja, unglaublich.
Ja. Ich habe aber gemerkt, ich habe einfach die Sätze von Bob kopiert.
Ja?
Ja.
Was ist denn so ein klassischer?
Ja, bis nächste Woche. Wir nehmen Kommentare entgegen auf sneakpot.de, auf Twitter, auf Facebook, bla 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 und so.
Vielleicht sollten wir diese Sätze einfach unten in unser Dokument reinschreiben. Wir schreiben dann so rein, und jetzt? Und dann kommen so 3-4 Standardformulierungen, wie man aus der Sendung rauskommt.
Ja, das war echt schön.
Ja, wir schreiben uns mal was.
Genau, das können wir auch mit der Anmoderation machen. Ist die ja auch nicht immer so aufregend.
Ja, wir können den Bob ja was schreiben lassen. Der Bob soll uns einfach 3 Optionen zum Rauskommen aus der Sendung unten hinschreiben. Und dann wählen wir immer eine.
Ja, oder einfach einsprechen, dann können wir das einfach, dann drücke ich hier einen Knopf und dann spielt sich das ein.
Ja, naja, aber das Problem ist ja, dass wir dann den Punkt finden müssten, wo wir das einspielen. Das kann man ja auch nicht so einfach so blöpp, okay. So, wir müssen schon selbst rauskommen. Da führt kein Weg dran vorbei. Also wenn der Bob nicht da ist. Wenn der Bob da ist, schmeißt er uns ja radikal raus. Vollkommen egal, ob wir noch was zu sagen haben oder nicht.
Genau.
So läuft das. Ich gehe ja fest davon auf, dass das jetzt alles noch in der Folge ist, nicht wahr?
Genau, das wollte ich jetzt auch gerade fragen. Kann ich noch reinmachen, oder?
Natürlich kannst du es noch reinmachen. Ja. Das ist doch bekannt. Und er hat ja recht. Also, ist ja zu unserem Besten. So, jetzt sind wir immer noch drin in der Sendung, aber jetzt gehen wir raus.
Genau. Tschüss.
Tschüss.